Es ist der Tag heute nach der Beerdigung von Papst Franziskus. Und in dem Zusammenhang haben wir eine Sonderfolge für euch vorbereitet, rund um das Wirken von Papst Franziskus. Seine Haltung zu den heißen Eisen der Kirchenpolitik, seine durchaus umstrittene Positionierung zum Ukraine-Krieg und der Frage, wie geht es nach Franziskus weiter? Ihr werdet hören, diese Episode ist etwas anders. Ihr hört gleich nämlich ein Gespräch, das ich mit dem Vatikan-Experten Marco Politi geführt habe. Ich bin Tobias Fricke, freue mich, dass ihr zuhört und jetzt hier das Interview in voller Länge. Viel Spaß dabei.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl.
In der Leitung ist Marco Politi aus Rom, Vatikanjournalist und Autor dreier Papst-Franziskus-Bücher. Er beobachtet den Vatikan seit Jahrzehnten. Ich grüße Sie, Herr Politi.
Guten Tag.
Das Pontifikat von Papst Franziskus, wie würden Sie es in einem Satz mal ganz kurz zusammenfassen?
Wie ein Bauer, der sät, und jemand anders wird die Saat einbringen.
Sie haben den Papst schon persönlich getroffen bei einer Morgenmesse. Wie war diese Begegnung damals?
Ja, es war eine kleine Gruppe von eingeladenen Personen. Der Papst hat ganz einfach in der Kapelle von Santa Marta die Messe zelebriert, aber was besonders war, ist, dass er am Ende der Messe sich unter die Gläubigen gesetzt hat und meditiert hat in Stille, das Nachdenken. Und das zeigte eben, dass er eine Person ist, die einerseits offen ist für die Leute, für die Menschen, andererseits aber auch es braucht, alleine zu sein und mit Gott im Dialog zu sein. Das hat mich auch wieder an Johannes Paul II. Erinnert. Johannes Paul II. Betete viel. Und es war sehr interessant zu sehen, dass er total in sich versunken war. Er konnte da 10, 20, 30 Minuten total in sich versunken sein. Und dann kam er wieder an die Oberfläche. Und man hat mir gerade in diesen Tagen, wo man von der Ukraine-Krise, von Russland, sprach ich mit einem Kurienbischof und der erzählte mir, dass eben Papst Johannes Paul II. Vor dem Treffen mit Gorbatschow den ganzen Morgen verbracht hatte, indem er betete, bevor der Moment kam, in dem er Gorbatschow traf.
Ich würde mit Ihnen gerne intensiv über Papst Franziskus sprechen. Die Erwartungen an ihn, die waren ja teils groß, was Reformen angeht. Denken wir an die Haltung der Kirche gegenüber Homosexuellen, Frauenweihe, Zölibat, um mal die ganz großen Themen zu nennen. Aber Franziskus hat ja auch sehr wohl heiße Eisen angepackt. Woran denken Sie da als erstes?
Das erste war ja die Kommunion für die wiederverheirateten Geschiedenen. Das war ein Problem, das zog sich jahrzehntelang hin. Wir wissen ja, Kardinal Lehmann, Kardinal Kaspar waren damals zu Kardinal Ratzinger gekommen, als Ratzinger Chef der Glaubenskongregation war und hofften, dass man da irgendwo eine Lösung finden konnte. Und es gab immer ein Nein. Ein Nein von Johannes Paul II., ein Nein dann später auch von Benedikt. Und da war Franziskus einerseits mutig, andererseits hat er auch so gehandelt, wie man auf Deutsch sagt, wie ein Schlaumeier. Denn nach zwei Synoden kam es nicht zu einer klaren Aussage, schwarz auf weiß, ja, die geschiedenen Wiederverheirateten können die Kommunion machen, sondern das hat dann der Papst erlaubt in einer Fußnote in seinem postsynodalen Schreiben Amoris Laetitia. Und das war dann später kennzeichnend für seine ganze Aktion. Mit Papst Franziskus sieht man, dass der Papst heute nicht mehr allmächtig ist. Es ist total falsch, sich den Papst als einen allmächtigen Monarch vorzustellen. Der Papst muss Rücksicht darauf nehmen, was sind die Kräfteverhältnisse in der Kirche? Und die Kräfteverhältnisse in der Kirche sind, das haben wir gesehen, gerade wenn es um heiße Eisen geht, sind sie konservativ. Also hat der Papst immer versucht, mit einer, ich nenne es einer Schildkrötenstrategie, ganz langsam irgendwie eine Bresche aufzuschlagen. Zum Beispiel mit dem Problem der Frauen, der Rolle der Frauen in der Kirche. Er war der erste Papst, der eine Kommission autorisiert hat, damit man über das Diakonat der Frauen spricht. Die Kommission war total gespalten, wie die Kirche gespalten ist. Die zweite Kommission hat zu nichts gebracht. Und was hat dann der Papst getan? Der Papst ist ein politischer Kopf, sagte man mir schon in Buenos Aires, in seiner Diözese. Und deswegen hat er dann angefangen, so einen Zickzackkurs zu nehmen. Gut, man kann nicht dieses Problem des Diakonats anpacken und lösen. Also nenne ich zum ersten Mal eine Ordensschwester, die Schwester Becar, als Untersekretärin für die Synode. Und das bedeutete dann, dass Schwester Becar in der Synode Stimmrecht hatte. Und nachdem er das sozusagen nach ein, zwei Jahren, dass sich das eingebürgert hatte, da hat er die große Entscheidung genommen, dass die Frauen bei der Weltsynode, bei den zwei Weltsynoden, 23 und 24, eine Delegation in der Synode haben und zum ersten Mal nach 1700 Jahren das Stimmrecht haben. Das war und ist und bleibt eine Revolution. Und gleichzeitig hat dann der Papst auch gewollt, dass Frauen in Führungspositionen in der Kurie kommen. Also als Präfekt der Kongregation für die religiösen Orden gibt es Schwester Brambilla. Seit dem 1. März ist eine andere Ordensschwester Generalgouverneur des Staates des Vatikans. Das sind alles ganz präzise Zeichen einer Richtung.
Der Papst hat sehr konkrete Zeichen in diese Richtung gesetzt und trotzdem reicht es natürlich vielen an der Basis nicht. Man wünscht sich die Frauenordination, Frauen als Priesterin, als Diakoninnen. Aber diesen Schritt konnte er nicht gehen oder wollte ihn nicht gehen?
Also Frauenordination, da hat er ganz klar gesagt, dass er nicht dafür ist. Ob er das nun gesagt hat, weil er es hundertprozentig denkt oder nicht, das können wir nicht wissen. Aber ganz bestimmt hat er den Weg geöffnet für das Frauendiakonat. Er hat ja dann auch noch gewollt, dass eine Kommission in der Glaubenskongregation darüber nachdenkt und arbeitet. Es ist völlig klar, dass wenn es zu einem so großen Thema kommt, dass es dann Unzufriedenheit gibt und auch Desorientierung. Deswegen heißt ja mein letztes Buch Der Unvollendete, denn die Menschen, die Gläubigen in der Kirche wollen dann, dass eine Reform vollendet wird. Aber man muss denken, dass die deutsche Kirche, die ja so mutig war, einen Reformprozess anzufangen mit dem synodalen Weg und die sozusagen in diesem Moment an der Spitze der Reformbewegung ist, eine von vielen Kirchen ist. Weder Deutschland noch Europa ist heute der Nabel der Welt. Es gibt so viele Kirchenteile in den fünf Kontinenten und darauf muss man Rücksicht nehmen. Das sind Gläubigen, das sind Millionen von Gläubigen, die eben einen anderen kulturellen Background haben. Und in diesem Sinne hat Papst Franziskus in vielen Momenten gespürt, dass er nicht die Mehrheit hat. Die westeuropäischen Bischöfe denken anders als die osteuropäischen Bischöfe, die mehr konservativ sind. Die nordeuropäischen Bischöfe sind oft sehr zaghaft. Die amerikanischen Bischöfe sind total gespalten. Die Bischöfe aus Afrika sagen, nein, wir wollen keine Segnung der homosexuellen Paare. Das ist eine, sagen wir so, auch eine kirchenpolitische Realität. Und da ist eben der Papst nicht mehr allmächtiger Monarch, sondern er muss darauf Rücksicht nehmen.
Ich würde gerne mit Ihnen noch über ein anderes trauriges Kapitel der Geschichte sprechen, die Missbrauchskrise, die Papst Franziskus als Wunde der Kirche bezeichnet hat. Hat er in dieser Frage denn etwas verändern können?
Ja, da hat auch Papst Franziskus, sagen wir so, konkrete Zeichen gesetzt. Es ist das erste Mal, dass zwei Kardinäle zum Beispiel vom Kardinalskollegium weggeschickt werden, wegen Missbrauch oder wegen psychologischer Manipulation. Das war Kardinal McCarrick aus den USA wegen Missbrauch an Minderjährigen. Das war Kardinal O'Brien aus Schottland wegen Beziehungen mit Seminaristen. Das waren viele Bischöfe, die verabschiedet worden sind und Priester. Und gleichzeitig hat Papst Franziskus auch neue Regeln geschrieben, wie man eben einen Prozess anfängt gegen Patriarchen, Bischöfe, Nunzien und so weiter. Und was wichtig ist, Franziskus hat auch gesagt, dass die Dokumentation, die in den Diözesanarchiven liegt, auch für die weltliche Justiz offen sein muss. Ist das alles? Nein. In all diesen Jahren hat man bestimmt in vielen Teilen der Kirche gearbeitet, um wenigstens Ansprechstellen für die Opfer zu öffnen. Aber nur wenige Kirchenbischofskonferenzen haben den Mut gehabt, wie zum Beispiel Deutschland, eine unabhängige Kommission zu berufen, um die Vergangenheit zu erforschen. Da gibt es Deutschland, Schweiz, England, Österreich, in Frankreich hat man es getan. Zum Beispiel in Spanien war es eine Zeitung, El País, die größte, die bekannteste spanische Zeitung, die eben jahrelang eine Gruppe hatte, die daran gearbeitet hat. Italien hat es nicht getan. Und 90% der anderen Bischofskonferenzen haben Angst, wie wir Italiener sagen, das Skelett im Schrank zu suchen und zu finden. Wir haben mehr als 200 Diözesen in Italien. Die einzige Diözese, die eben genau das konkret getan hat, das war die Diözese Brixen-Bozen. Das hat schon angefangen zur Zeiten von Papst Benedikt. Und jetzt wieder hat man noch mal einmal eine unabhängige Kommission da benannt, die eben alles erforscht hat, was ist passiert und das ganz offen gesagt hat. Und der Bischof hat gesagt, ich fühle mich besser jetzt, dass alles offen ans Licht kam. Mhm. Zu Zeiten Papst Ratzingers, als die Diözese Brixen-Bozen das angefangen habe, da habe ich den damaligen Bischof gefragt, ja, warum seid ihr die einzige Diözese? Und er hat mir geantwortet, ja, unsere Leute sehen das österreichische Fernsehen, also kann man da nicht die Augen zumachen.
Mhm, weil es deutschsprachig ist. Der Papst galt als Papst der Peripherien, er ist an die Ränder gegangen. Seine erste Auslandsreise ging ja auch nach Lampedusa. Mit seiner Sozial- und Klimapolitik hat er weltweite Debatten angestoßen. War er aber mehr Prophet als Reformator?
Er war Prophet und Reformator. Mit all dem, was unvollendet bleibt. Und da muss sich eben der Nachfolger darüber kümmern. Aber bestimmt war Franziskus prophetisch, indem er klarsichtig sah, was sind heute die Knotenpunkte in der Weltsituation. Die erste Reise war ja, wie gesagt, eine Auslandsreise, indem er in Italien blieb, in eine kleine Insel Lampedusa, wo so viele kleine Boote von Migranten aus Afrika ankommen. Und damals hat er schon ganz klar gezeigt, dieses Problem der Massenmigration, das ist ein ganz neues Problem. Oder wir müssen an die Zeiten der Völkerwanderungen denken, am Ende des römischen Imperiums. Dieses Massenproblem kann man nicht mit Polizeimethoden lösen. Natürlich kann ein Land, das hat der Papst gesagt, nur so viele aufnehmen, wie es eben möglich ist. Aber man kann da nicht einfach die Augen schließen und die Polizei oder das Militär rufen und das so zu lösen. Das Mittelmeer ist ein großes Grab, hat er gesagt, ein großes Massengrab. Und wir sehen, dass dasselbe Problem gibt es ja an der Grenze zwischen Südamerika und den Vereinigten Staaten. Also da hat ganz bestimmt Franziskus klarsichtig ein heißes Eisen angepackt. Das zweite heiße Eisen in der Weltsituation ist die große Kluft zwischen den ärmer werdenden Schiffen und auch den Armen und die Reicher, die kleine Gruppe von Reichen, die immer reicher wird. Das ist nicht ein, sagen wir so, ein allgemeines moralisches Problem. Das ist wirklich ein großes soziales Problem. Und das sehen wir natürlich auch in Europa. Da, wo es Wohlstand gab in anderen Jahrzehnten, sehen wir, dass sich die Situation immer verschlechtert. In diesem Sinne ist Franziskus immer der Meinung gewesen, ein Christ muss sich über die Probleme kümmern, die auf dem anderen Bürgersteig passieren. Man kann sich nicht abwenden, man muss sich packen. Und als Christ muss man sich einsetzen für das, was man eben in Deutschland in der Nachkriegszeit die soziale Marktwirtschaft nannte. Und das dritte Problem ist ja das Klimaproblem, Klimawandel, Naturschutz. Und auch da hat Franziskus nicht einfach eine grüne Enzyklika geschrieben, Laudato Si, weil es jetzt Mode war, sondern weil die Ruine der Umwelt dann auch zu einer sozialen Ruine bringt, also Verschlechterung der Luft, Verschlechterung des auch wie sagt man, die Verwüstung zum Beispiel, dass Länder, wo man früher eine Bauerntätigkeit machen konnte, dann zur Wüste werden, oder die See, die Ozeane gehen immer mehr nach oben, und das bedeutet, dass Inseln oder Landstriche total verschwinden. Also das sind alles Probleme der Nächstenliebe.
Sie haben vorhin den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine angesprochen. Welche Spuren hat er in der Diplomatie hinterlassen? Zumindest hat er ja dort in diesem Konflikt irritiert oder auch nichts bewirken können, von dem wir irgendwas mitbekommen hätten.
Oh, die Spuren in den Jahren des Ukraine-Krieges habe ich ganz klar in der westlichen Diplomatie gesehen. Das war eine eisige Haltung gegenüber von Franziskus. Man war überhaupt nicht einverstanden in Brüssel oder in dem NATO-Hauptquartier. Da war schon sozusagen Biden ein bisschen besser als Präsident, denn Biden hat immer sehr aufgepasst, dass der Konflikt mit Russland nicht eskaliert. Biden hat immer sehr der Ukraine geholfen, aber er wollte nicht, dass dieser Konflikt eskaliert. Was aber interessant ist, eben, dass die nördliche Hemisphäre nicht das Zentrum der Welt ist. Denn die breite Mehrheit der Regierungen in der Weltsituation, denken wir an China, denken wir an die sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Indien, Südafrika, Indonesien hat sich dazu gestellt, oder die Emirate von Arabien, die so mit ihren Petrodollars so stark sind, sind immer der Meinung gewesen, wir haben keine Lust, uns unter die Fahne von einer Seite oder von anderer Seite zu stellen. Wir wollen, dass dieser Konflikt aufhört. Und in diesem Sinne hat Franziskus, obwohl, wie man sagt, in der Bibel, keiner ist Prophet in seinem Heimatland, in diesem Falle Europa, hat immer Franziskus gesagt, das ist ein geopolitisches Problem. Das ist nicht ein Western-Film, wo es die Guten gegen die Bösen gibt. Man muss diesen Krieg aufhören. Und was noch, sagen wir so, in die Zukunft weist, ist, dass der Papst gesagt hat, man muss zusammen neue Regeln für das Zusammenleben in der Welt finden und praktisch eine Art Helsinki 2-Konferenz. Die erste Helsinki-Konferenz war zwischen Ost und West. Die neue Helsinki-Konferenz müsste alle Protagonisten, alle großen Protagonisten der Welt zusammenbringen, um die neuen Regeln auszuarbeiten. Wenn es nicht diesen Multilateralismus gibt, dann gibt es nur die Trump-Lösung. Und Trump will ja nur, dass die drei Großen, die die großen Stöcke haben, sich zusammensetzen und sozusagen entscheiden, wie die Welt gehen soll.
Nach Franziskus, was kommt jetzt? Wie könnte oder sollte sich die Kirche jetzt nach seinem Pontifikat weiterentwickeln?
In der Kirche hat es mehr als 10 Jahre lang einen Bürgerkrieg gegeben. Es war ein großer Konflikt zwischen den Ultrakonservativen, denken wir an den amerikanischen Kardinal Burke, an den deutschen Kardinal Müller, vorher noch an Kardinal Meissner und andere Kardinäle und Bischöfe, die nicht sprechen, die nicht lautstark sind, aber die so denken, das ist ungefähr 30%, könnte man sagen, der Weltkirche. Und die Reformer sind vielleicht 20%, 25%. Was entscheidend ist, ist eine breite Mitte. Eine breite Mitte, die verschiedene Ideen hat, aber die oft sehr verängstlich ist, sehr vorsichtig ist und die jetzt einen Papst sucht, der wieder die Kirchenteile zusammenbringt, der wieder die Wunden dieses Konflikts flickt, damit es wieder eine Harmonie gibt in der Kirche. Das ist das erste Ziel, einen Papst zu finden, der die Kirche wieder zu einer Harmonie bringt. Und natürlich gibt es die Hoffnung, dass dann so ein Papst auch langsam, auch Schritt nach Schritt die Reformen weiterbringt. Aber man muss verstehen, dass verschiedene kulturelle Änderungen eben Zeit brauchen in den verschiedenen Kontinenten. Es ist ganz klar, dass in der nördlichen Hemisphäre und auch in Teilen von Südamerika und Nordamerika natürlich es zum Beispiel Frauen gibt, die haben es satt mit der Kirche, die haben es satt mit dem Vatikan, satt, dass der Papst auf halber Strecke geblieben ist. Aber eine Gemeinschaft von 1.400.000.000 Menschen und Gläubigen kann man nicht so regieren wie ein kleines Unternehmen. Und da müssen sich die Köpfe ändern, damit dann auch die Seelen ihre Ruhe finden.
Vatikanbeobachter Marco Politti aus Rom, Vatikanjournalist und Buchautor, ganz herzlichen Dank Ihnen für dieses Gespräch.
Das Konklave. Der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.